ARD.
Wir starten heute mit Fragen an die Autoren Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck mit einem Thema, das sich mit einem Dilemma beschäftigt, in dem wir wohl alle stecken. So sehen es zumindest die Autoren, denn wie bitteschön sollen wir mit China umgehen? China unter seinem Anführer Xi Jinping verfolgt nämlich knallharte Interessen. China soll und will die Welt anführen. Punkt. Alles andere hat sich danach auszurichten. Können wir denn noch irgendetwas ausrichten von deutscher Seite? Oder sollten wir einfach die Nebenrolle akzeptieren und tun bzw. lassen, was Peking von uns will oder eben nicht? Augenhöhe wäre besser und vor allen Dingen auch möglich, aber vorher dann doch erkennen, dass wir das Dilemma unentschlossen sein und gleichzeitig harmonisch denken, ablegen müssen. Das schreiben die beiden Journalisten und Autoren Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck heute Morgen in Berlin zugeschaltet. Ihnen beiden ein frohes Neues und guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen und ein frohes Neues.
Felix Lee, Sie haben ja bereits mit Ihrer Familiengeschichte China, mein Vater und ich, auch über Ihre China-Zeit erzählt, aus familiärem Hintergrund. Nun dieses neue Buch, warum? Was hat sich denn so grundlegend verändert in den letzten Jahren vor allen Dingen?
Naja, also in meinem ersten Buch ging es ja darum, wie mein Vater quasi mit dazu beigetragen hat, dass Volkswagen als eines der ersten deutschen Unternehmen nach China kam und dort quasi Pionierarbeit leistete für viele deutsche Firmen, die dann im Laufe der Zeit nach China gingen oder Geschäfte mit China machten. Und man muss inzwischen sagen, also damals ging es bei meinem Vater um ein, zwei Werke, um die verhandelt wurden. Heute sind es 39, zwei werden demnächst dicht gemacht, weil das China-Geschäft dann doch nicht so gut läuft. Aber es zeigt, wie groß die Abhängigkeit inzwischen ist. Vor allem von der deutschen Automobilindustrie, aber nicht nur. China, klar, war jahrelang, jahrzehntelang sehr, sehr lukrativ für deutsche Unternehmen. Aber aus diesem Lukrativen ist eine Abhängigkeit geworden, bis hin zur Erpressbarkeit, zur politischen Erpressbarkeit. Und diese Gefahr, vor der stehen wir jetzt.
Finn Meyer-Kuckuck, Sie haben auch einige Jahre in Tokio, aber auch in Peking gearbeitet und gelebt. Schwerpunkt Wirtschaftsjournalismus. Und Sie haben praktisch ja noch miterlebt, wie auch die deutsche Profitgier die Grundlagen für das, wie Sie schreiben, heutige Dilemma gelegt haben. Wenn ich jetzt Felix Lee zuhöre, was sich da verändert hat, hat das eine große Rolle gespielt oder wäre das sowieso so gekommen?
Es ist ja so, dass auch viele unserer aktuellen Probleme, die wir heute in Deutschland haben, letztendlich mit China zu tun haben. Und das liegt natürlich schon an dieser Profitgier. Ich mache mal ein ganz aktuelles Beispiel. Am Freitag dieser Woche, also jetzt gerade am vergangenen Freitag, hat China es verboten, seinen Unternehmen Geschäftsgeheimnisse, Firmenwissen mit ausländischen Unternehmen zu teilen, die die Produktion von Solithium-Batterien für Elektroautos betreffen. Und das steht natürlich im extremen Kontrast zu dem, was wir Deutschen so lange gemacht haben. Wir sind nach China gegangen und haben unsere Technik total freimütig mit China geteilt, mit dem Ergebnis, dass China jetzt vieles genauso gut, aber fast noch mehr Sachen besser kann als Deutschland. Und diese Konkurrenzsituation ist es, die jetzt diese Dilemmata schafft.
Sie schreiben Auswege aus einem Dilemma. Jetzt haben wir schon so ein klein bisschen umkreist, wie dieses Dilemma aussieht. Wenn Sie es vielleicht nochmal auf den Punkt bringen können, Herr Meyer-Kuckuck, was ist dieses Dilemma? Wo stecken wir da mittendrin?
Volkswagen schließt ja in Deutschland derzeit Werke. ZF Friedrichshafen, ein großer Autozulieferer, entlässt Leute. BASF baut am Standort Ludwigshafen ab, während alle diese Firmen weiter auf das China-Geschäft setzen. Wir sehen also eine Verlagerung von Wohlstand, aber auch von politischem Einfluss nach China. Es ist nämlich so, wenn China jetzt bei Volkswagen ganz den Stecker ziehen würde beim Inlandsgeschäft, dann wäre dieses wichtige deutsche Unternehmen praktisch am Ende. Und in Deutschland hängen 100.000 Arbeitsplätze an der Autoindustrie, sodass auch die Bundesregierung nicht frei handeln kann. Ein Olaf Scholz fährt als Bittsteller nach China, wenn er dahin reist.
Herr Lee, wie kommen wir da raus? Sie schreiben über Zuhören und Widersprechen gleichzeitig. Wie soll das gehen?
Ja, also ich glaube, man muss auf der einen Seite hart mit China verhandeln. Ich glaube, das hat gerade die deutsche Seite in den vergangenen Jahren gegenüber China zu wenig getan. Also mit Außenministerin Baerbock hat sich da schon einiges getan. Aber gerade wenn es um Wirtschaftspolitik geht, und das Dilemma besteht ja vor allem in der Wirtschaftspolitik da, wie Finn schon schildert, reist Kanzler Scholz als Bittsteller dahin. Also da muss man schon auch härter verhandeln. Das ist eine Sprache im Übrigen, die China sehr gut versteht, weil China verhandelt ja auch immer knallhart. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, doch auch China als vor allem als einen knallharten Wettbewerber zu betrachten und so auch einen entsprechenden Umgang zu finden. Das heißt aber auch natürlich, die eigenen Hausaufgaben zu machen. Also ich glaube, es gibt durchaus Bereiche, wo man von den Chinesen sogar lernen kann, wenn man sich anguckt, wie stark, wie massiv China investiert hat, die Unternehmen investiert haben, aber auch der Staat in Infrastruktur, in Bildung, in Wissenschaft, in Technologien und so weiter. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland dann vielleicht auch, weil uns es im Zusammenhang mit China zu lange zu gut ging, etwas bequem geworden und haben an Wettbewerbsfähigkeit massiv verloren. Und genau da muss Deutschland doch auch wieder ansetzen. Und zwar zum einen auf unternehmerischer Seite. Also man muss wieder viel mehr wagen, auch in neue Technologien zu investieren. Das heißt, auch der Staat muss seine Hausaufgaben machen, in Infrastruktur investieren. Also China hat inzwischen heute eins der besten Infrastruktur, die beste Infrastruktur der Welt. Da kann Deutschland lange Zeit führend überhaupt nicht mehr mithalten. Das heißt aber auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Ich glaube, und das ist ja nicht nur China, es sind viele ostasiatische Länder, die massiv technologisch offen gegenüber Technologien sein, was hierzulande doch zuweilen fehlt. Und ich glaube, da muss sich auch in der Einstellung, in der Haltung einiges ändern, um nicht zuletzt mit China mitzuhalten. Aber es geht ja nicht nur um China, sondern es geht ja auch nicht zuletzt auch um die USA.
Ganz großes Paket, was wir heute aufschnüren wollen mit Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck hier auf SR Kultur. Fragen an die Autoren. Wir haben eine erste Frage.
China wurde doch nur so eine Wirtschaftsmacht, weil sie clever genug war, viele Patente und zu erwerben und abkupferte, wo es nur ging. Das ist eine bequeme Art der Innovation. Wie soll Deutschland, der Zwerg, gegen den Riesen China auf Augenhöhe verhandeln? Ich würde mir da keine allzu große Hoffnungen machen auf eine Besserung. Unsere Abhängigkeit haben wir schon zu spüren bekommen. Beispiel gibt es ja genug, Computer, Medikamente und so weiter. Die Schlange lässt sich ja endlos fortsetzen. Vielen Dank.
Tja, auch da ein ganzes Paket an Fragen und auch an Informationen, die Sie natürlich auch ein bisschen bestätigen können. Also auf der einen Seite die Patente, dieses Abschauen, da haben wir schon ganz kurz drüber gesprochen. Ist man da so ein bisschen ohnmächtig in der Folge mittlerweile?
Nein, also Deutschland mag zwar im Verhältnis zur Bevölkerung mit 80 Millionen versus 1,4 Milliarden ein Zwerg sein, aber wirtschaftlich ist Deutschland überhaupt kein Zwerg. Also im Gegenteil, ohne deutsche Hilfe hätte es China nie so weit gebracht. Also Abkupfern und Patente, das ist ja an und für sich auch ein Widerspruch. Also es ist ja so, dass tatsächlich China lange Zeit um Technologie geworben hat. Nicht zuletzt die Deutschen haben diese Technologie bereitwillig zur Verfügung gestellt, hat sich das teilweise auch bezahlen lassen. Einiges ist abgekupfert, aber die Deutschen haben letztendlich gut daran verdient. Das mit den Patenten, das ist ja ein neues Phänomen, dass die Chinesen inzwischen dann doch auch nicht mehr nur abkupfern, sondern eigene Ideen haben, eigene Technologien entwickeln, die dann patentieren und dadurch da so stark geworden sind. Und im Übrigen eine interessante und lustige Anekdote, als VW in den 80er Jahren in China Fuß fasste, verhandelte man ewig lange um Urheberrechte und nicht zuletzt auch Ideenschutz. Und man merkte, die deutsche Seite merkte irgendwann, die Chinesen wussten gar nicht, um was es ging, bis sich nämlich herausstellte, die hatten sowas bis dahin auch gar nicht. Und dann importierte man quasi auch das deutsche Patentrecht nach China. Und darauf beruht das Patentrecht in China im Grunde bis heute. Und lange Rede, kurzer Sinn, also ich glaube, wenn es um Patente geht, da zeigt es einfach, dass China so dermaßen wettbewerbsfähig geworden ist und Deutschland lange Zeit führend in vielen Bereichen Bereichen, viele Ideen kommen auch immer noch aus Deutschland, dass da Deutschland aber immer mehr ins Hintertreffen geraten ist. Und da sind wir wieder bei der Wettbewerbsfähigkeit, die da zu stärken ist. Aber Deutschland ist da in dem Zusammenhang überhaupt kein Zwerg.
Herr Mayer-Kuckuck, Sie haben ja vielleicht auch die Hörerinnen gehört mit dem Argument, die Medikamente und die Abhängigkeit, wenn es dann um den Nachschub beispielsweise geht oder auch dort Prozentzahl der Produktionsmenge, die aus China kommt, das ist ja doch ein Riesenthema und greift ja auch, wie die Hörerin zu Recht gesagt hat, in den Alltag von uns allen mit ein. Ist das so ein gutes Beispiel, wo man dann doch sieht, ja, da stehen wir ganz schön im Schatten?
Das ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, wie ganz logische ökonomische Mechanismen dazu führen, dass man sich in einer Abhängigkeit wiederfindet. Weil China produziert diese Antibiotika-Ausgangsstoffe wesentlich günstiger als alle anderen Wettbewerber auf der Welt. Und zwar auch deswegen, weil das so zentral quasi aus einigen wenigen Fabriken kommt. Und das Ergebnis ist, dass auch in Deutschland praktisch alle Antibiotika auf Grundstoffen aus Indien oder China beruhen. Noch viel mehr Sorge macht uns allerdings der Blick in die Zukunft, weil China nicht nur auf so etablierte Dinge setzt, wie bekannte Antibiotika oder auch die Autos, sondern auch versucht, bei ganz neuen Technologien wie KI und Quantencomputing und so weiter das Feld zu besetzen, schon bevor die Europäer überhaupt einen Fuß in der Tür haben. Und das bedeutet, dass sich hier eine ganz neue Klasse, Sorte von Abhängigkeiten in Zukunft entwickelt, sodass wir die Sorge der Hörerin, wie geht's in Zukunft weiter, durchaus teilen. Deutschland ist vielleicht ein bisschen klein, um dann zu sagen, wir machen jetzt alle Antibiotika selber, wir entwickeln Quantenchips selber, all das, sondern das müsste auf europäischer Ebene geschehen. Europa als Ganzes ist von der Größe her, hat diese kritische Masse, die nötig ist, um sowas auch selbst wieder auf die Beine zu stellen.
Gibt es denn da Beispiele, wo das gelungen ist in letzter Zeit, dass Europa gesagt hat, also mit uns müsst ihr schon sehr hart verhandeln und vielleicht dann auch erfolgreich sich als Mitspieler, als Player positionieren konnte?
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat durchaus erkannt, wie die Karten auf dem Tisch liegen und möchte die EU als Player positionieren. Sie hat China mit Zöllen auf Elektroautos relativ hart angegangen und da zeigen sich erste kleine Erfolge. Chinesische Unternehmen haben nämlich plötzlich großes Interesse daran, mit ihrer Produktion auch nach Deutschland zu gehen und würden dann, indem sie uns die Autos verkaufen, auch hier Arbeitsplätze schaffen. Und das ist natürlich im Sinne dieser Politik.
Sie hören SR Kultur mit den Autoren Felix Lee und Finn Mayer-Kuckuck. China, Auswege aus einem Dilemma, unser Thema heute. Schauen wir doch vielleicht mal noch ein klein bisschen genauer auf das, was Sie auch in Ihrem Buch beschreiben. Es gibt ja eine gewisse Strategie, die auch philosophisch unterlegt ist in China seit vielen, vielen Jahren, die man vielleicht mit dem Begriff Umarmung unter anderem beschreiben kann. Und da kommen wir dann auch Richtung Taiwan beispielsweise, was ja immer im Widerspruch auch zu China steht und auch eine gefährliche Lage nach wie vor dieses Thema bereithält. Aber vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was ist so bei den strategischen Zielen mit der Umarmung eigentlich Fakt mittlerweile? Wie geht China da vor, ohne dass es wirklich Krieg führt im militärischen Sinne?
Naja, man kann auch sagen Zuckerbrot und Peitsche, so wie China mit Taiwan umgeht. Also vielleicht nur zum Hintergrund, die Volksrepublik behauptet ja, Taiwan ist Teil der Volksrepublik, was es historisch gesehen nie der Fall war. Taiwan war zwar mal Teil Chinas, aber als die Volksrepublik gegründet wurde, war Taiwan de facto schon eine eigenständige Inselrepublik. Aber nun gibt es diesen Konflikt und wenn man und China droht natürlich auch mit militärischer Eskalation. Und wir erleben jetzt fast wöchentlich massive Militärmanöver, die China da in der Straße von Taiwan dort veranstaltet, um nicht zuletzt auch die Taiwaner einzuschüchtern. Aber wir haben festgestellt, dass eine militärische Einnahme Taiwans, das ist eigentlich nicht im Sinne von Pekings. Also als Drohkulisse ja, aber nicht wirklich so vorzugehen, weil Peking weiß, Taiwan ist ja nicht nur irgendeine Insel, sondern eine auch wirtschaftlich höchst erfolgreiche und hat bei, was so zum Beispiel die Hochleistungschips betrifft, hat Taiwan quasi ein Monopol. Davon hängt die ganze Weltwirtschaft ab und nicht zuletzt auch die chinesische. Also ein militärischer Eingriff, das würde sehr, sehr viel Schaden anrichten, auch für China, geschweige dessen von den internationalen Ausmaßen. Also das ist gar nicht so sehr das primäre Ziel. Aber zugleich hat Staatspräsident ganz klar formuliert, er will in seiner Amtszeit Taiwan in Anführungsstrichen wieder zurückholen. Also zurück in Anführungsstrichen. Aber, und da bemüht sich China um ganz vielfältige Methoden, nämlich einmal umarmen, was Sie schon geschildert haben, stetig die Grenzen verschieben, Lücken füllen, die sich ergeben, die womöglich vielleicht auch westliche, die Amerikaner hinterlassen, aber zugleich auch die taiwanische Gesellschaft selbst, die ja eine Demokratie, eine hochlebendige Demokratie ist, zu verunsichern, destabilisieren, versuchen da auch nicht zuletzt Unternehmen zu beeinflussen, taiwanische Unternehmen, die wiederum vom China-Geschäft abhängig sind. Also das, was wir in Taiwan erleben, das ist im Prinzip gar nicht so sehr anders von der Abhängigkeit, die wir hier in Deutschland von China auch haben, nur in einem noch höheren Ausmaße. Und insofern ist Taiwan auch sehr, sehr interessant zu beobachten, wie China mit Taiwan umgeht. So ist zu befürchten, könnte China auch mal mit anderen Teilen der Welt umgehen. Und das macht diesen Konflikt nicht zuletzt deswegen auch so brisant.
Eine Frage, die auch schon mehrfach gerade gestellt wird. Wie ist da in diesem Zusammenhang gerade die Positionierung China und Russland, was einen Angriffskrieg in der Ukraine führt? Also das scheint ja auch eine Seite zu sein, wo man, ich sag mal, jetzt nicht interveniert und sagt, hört auf, sondern man lässt erst mal laufen. Warum?
Also China und Russland trauen sich schon aus der jüngeren Historie eigentlich nicht über den Weg. Und daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. Aber China hat natürlich erkannt, das war gar nicht im Sinne Chinas damals, als vor 3 Jahren Russland die Ukraine angegriffen haben. Eigentlich war die Ukraine ein sehr viel wichtigerer Partner für China. Aber diese neue Lage hat China dann geschickt genutzt und die westlichen Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, in die Lücke ist dann China gestoßen. Die chinesischen Firmen haben jetzt mehr oder weniger sämtliche Bereiche in Russland übernommen, die der Westen hinterlassen hat. China bezieht jetzt billig Gas aus Russland, was nicht mehr nach Europa fließt. Und nicht zuletzt nutzt China natürlich auch die Situation, um nicht zuletzt den Westen, aber allen voran den USA eins auszuwischen. Und insofern ist China da momentan der große Profiteur von dem Russland-Ukraine-Krieg.
Herr Meyer-Kuckuck, das geht doch zusammen mit den sogenannten Strategemen, den 36. Die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das Tor des Nachbarn steht offen, es wäre ein Fehler, nicht hineinzurennen.
Ein Schaf mit leichter Hand wegführen. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann, so sagt es der alte Strategiemeister Sun Tzu und so sagen es die 36 Strategeme aus der antiken chinesischen Philosophie. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann soll man sie auch nutzen. Und ich finde, das sieht man sogar im chinesischen Alltag, im chinesischen Geschäftsleben, aber auch in der chinesischen Politik und Außenpolitik immer wieder. Es gibt eine große Bereitschaft in China, Chancen zu erkennen und sehr flexibel zu nutzen. Ich glaube, dass so eine gewisse Wertschätzung der Listigkeit dahinter steckt. In Deutschland ist das Wort List ja so eher etwas negativ besetzt und man bleibt eher bei seinen vorgefertigten Vorstellungen und weicht ungern, glaube ich, von dem ab, wie man es schon immer gemacht hat. Und in China gibt es da so eine bisschen größere Flexibilität. Und genau wie Felix das gerade mit Russland-Ukraine beschrieben hat, der Krieg war sicherlich nicht in Chinas Sinne eine Destabilisierung der Weltordnung. Aber dann hat man das Beste draus gemacht und geht jetzt als jemand daraus hervor, der davon profitiert. So wie China jetzt auch in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte immer das Beste aus den Karten gemacht hat, die ihm zugeteilt wurden und sich quasi aus dem Nichts heraus, China war ja noch 1980 bettelarm, innerhalb von einer Generation in diese superstarke Position manövriert hat.
Mit allen Nachteilen, die es dann natürlich auch zu beachten gibt, vor allen Dingen für die Menschen in China und auch Umweltfragen sind da ganz wichtige, die vielleicht jetzt am Rande nur erwähnt werden, aber natürlich auch mit dazugehören. Sie hören SR Kultur, Finn Meyer-Kuckuck und Felix Lee, Thema China, eine weitere Frage.
Der Erfolg Chinas in einer Welt besteht im Verzicht auf Systemdominanz. Nicht irgendein Sozialismus wird exportiert, sondern harte Konkurrenzfähigkeit. Frage, wie begegnen wir dem? Wie können wir standhalten? Weiß unsere Außenminister, dass der Westfälische Friede von Münster darin bestand, dass die wertebasierte Politik des 30-jährigen Krieges abgelöst wurde durch das Prinzip der Souveränität und der Nicht-Einmischung.
Können Sie das in Zusammenhang bringen?
Ja, also ich muss sagen, die wertebasierte Außenpolitik der Außenministerin, ich persönlich weiß sie schon sehr zu schätzen und ich glaube, sie ist nicht völlig nutzlos, das überhaupt nicht. Ich glaube nur, im Zusammenhang mit China funktioniert sie inzwischen leider nicht mehr. Also wenn Frau Baerbock nach Peking reist und mit einem, ich sag jetzt mal, erhobenem Zeigefinger anprangert, was in China Menschenrechte, sei es die Umwelt, den Umgang mit der eigenen Bevölkerung gegenüber den Uiguren, den Tibetern und so weiter umgeht, dann wird die Reaktion inzwischen von offizieller chinesischer Seite sein, dass man dem Westen dann mit Vorwürfen gegenüber dem Westen, was im Westen auch an moralischen, an Werten alles schief läuft. Also das funktioniert nicht mehr. Das hat durchaus mal Zeiten gegeben, wo China durchaus mal interessiert war, wie zum Beispiel Deutschland den Rechtsstaat organisiert, Umgang mit Zivilgesellschaft und so weiter. Aber diese Zeiten sind unter Xi Jinping vorbei. Deswegen, da muss man einfach auch mal schauen, das kann Frau Baerbock machen, sie erreicht damit nur noch wenig. Ich glaube aber dennoch, dass wertebasierte Außenpolitik insofern funktioniert, indem man quasi doch positive Vorbildfunktion leistet, in dem Sinne, in dem man versucht, quasi, und da auch da sind wir, befinden wir uns inzwischen in einem Wettbewerb, in einem Systemwettbewerb, in dem man versucht, selbst quasi, ja, Vorbild zu sein, auch im Umgang mit anderen Ländern, auch im Umgang vor allem mit den Ländern des globalen Südens, wo wir inzwischen ja auch uns in einem knallharten Wettbewerb mit China befinden, weil China genau auch dort in die Lücken stößt, in die Lücken, also in den Ländern Afrikas zum Beispiel, die der Westen mal hinterlassen hat, als der Westen irgendwann in den 90er Jahren gesagt hat, Afrika ist a lost continent, interessiert uns nicht mehr. Da sind die Chinesen reingegangen und jetzt sind die Chinesen dort so stark und wir bemerken in Europa oder im Westen jetzt erst, wie wichtig doch auch diese Länder sind und müssen uns darum bemühen. Und da reicht es halt eben nicht nur mit moralischen Appellen, da muss man positiv vorleben, da muss man auch was bieten, weil China bietet diesen Ländern nicht zuletzt auch einiges an Kredit, an Infrastruktur und so weiter. Auf der Ebene müssen wir uns begeben, um mit China mitzuhalten.
Also nicht falsch verstehen jetzt oder dann vielleicht doch Kredite von China annehmen, um weiter in Abhängigkeit zu geraten?
Naja, also bei den Krediten, man liest natürlich viel oder hört auch viel und das ist auch so, also einige dieser Länder haben sich natürlich auch in eine Schuldenfalle begeben. Das ist natürlich dann gegenüber China, das ist schon auch ein Problem. Aber insgesamt, dass sich China insgesamt für Afrika, für Länder Lateinamerikas, für Mittelzentralasien und so weiter interessiert und dort auch massiv investiert, das teilweise auch oder großenteils auch kreditbasiert, das führt schon auch dazu, dass die Länder in China einen attraktiven Partner sehen. Also das dürfen wir nicht verkennen, trotz der Missstände, die es da im Zuge dieser Investitionen gibt, dass in der Summe, dass dort jetzt plötzlich auch Entwicklung stattfindet, was es jahrelang nicht mehr gegeben hat, weil nicht zuletzt der Westen sich auch aus vielen dieser Länder verabschiedet hatte.
Interessante Frage von unserem Hörer Martin Rees in dem Zusammenhang, vielleicht auch ein klein bisschen spekulativ noch, aber vielleicht haben Sie eine Antwort drauf. Er würde ganz gerne wissen, die jetzige Bundesregierung hat eine neue China-Strategie seit einigen Monaten aufgelegt. Wie wird denn vielleicht eine künftige Regierung, wir wissen ja noch nicht, wie sie aussehen wird und wer sie anführt, aber unter einem möglichen Kanzler Merz von der jetzigen Strategie abweichen? Also sehen Sie da eine Kontinuität oder muss sich das massiv ändern?
Dieses China-Strategiepapier, das ist gar nicht schlecht. Und wenn man sich dran hält, dann tut man Deutschland viel Gutes im Umgang mit China. Da steht all das drin. Da steht ja nicht drin, man soll alle Beziehungen zu China abbrechen, sondern man soll positive Beziehungen zu China erhalten und gleichzeitig die Abhängigkeiten verringern. Das eine ist auch ein bisschen Voraussetzung für das andere, weil wenn man vernünftig miteinander reden will, dann am besten ja nicht aus einem Verhältnis der Abhängigkeit heraus. Insofern würde die neue Bundesregierung gut daran daran tun, das zu machen, was die alte Bundesregierung nicht hat, nämlich sich ein bisschen an diese Strategie zu halten.
Vielleicht eine Ergänzung, was ein bisschen zu befürchten ist. Also und so wird in Unionskreisen auch schon diskutiert, und die CDU ist ja wahrscheinlich sehr wahrscheinliche Regierungspartei in der nächsten Regierung. Das ist, wenn es zu Schwarz-Rot kommt, also einer großen Koalition, dass es da eher wieder diese Scholz'sche Politik ist, dass Scholz als Bittsteller für die großen DAX-Unternehmen nach China reist und dort auf dieser Ebene die Beziehung pflegt. Und das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also
was empfehlen Sie?
Ja, dass man dann doch doch in bestimmten Streitfragen doch viel auch konfrontativer vorgeht, auch in wirtschaftlichen Fragen. Und da gibt es genug Konfliktstoff. Und insofern glaube ich, wenn es eine schwarz-grüne Regierung wird, dass es durchaus auch in Unionskreisen, dass man da auch Abschied nimmt von den 16 Jahren merkelsche Politik, die ja letztendlich Kanzler Scholz nur fortführt, dass es da auch einen Wandel gibt und dass man da doch schon sehr, sehr genauer guckt, in welchen Bereichen man mit China dann auch weiter kooperieren will, aber in welchen Bereichen man auch nicht mehr mit China kooperieren will, sondern im Gegenteil das als einen harten Wettbewerb sieht und dazu sieht, diese Abhängigkeiten abzubauen. Also das sehe ich unter einer schwarz-grün geführten Regierung sehe ich mehr gegeben, als dass, wenn es schwarz-rot wird, weil bei schwarz-rot befürchte ist, wird es ein weiter so wie bisher.
Eine weitere Frage.
Ja, meine Frage an Felix Lee. Eher als Randnotiz haben wir erfahren, dass VW sein Werk in Xinjiang an einen Staatsbetrieb verkauft hat. Musste VW verkaufen? Wollte VW verkaufen? Was bedeutet das für die Wettbewerbsposition von VW in China? Und was bedeutet das für die Menschenrechte der uigurischen Arbeiter, die bei diesem Deal mitverkauft wurden? Meine Frage an die beiden Autoren. Ein Freund, der als Manager für einen großen deutschen Konzern in China tätig ist, hat mir gesagt, es ist unglaublich, wie fleißig, wissbegierig, pflichtbewusst und freundlich die Menschen hier sind. Ist das chinesische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell mittlerweile dem westlichen hedonistischen Work-Life-Balance-Modell überlegen und müssen wir hier einfach wieder mehr schaffen, wie wir im Saarland sagen, um im Wettbewerb mit China bestehen zu können? Das sind meine Fragen.
Ja, da sind gleich mehrere Punkte mit drin. Ich überlasse jetzt Ihnen, womit Sie anfangen, aber vielleicht trennen wir das ein klein bisschen. Ich glaube, VW ist der eine Block und das andere das Gesellschaftsmodell.
Ja, sehr gerne. Genau, also dieses Werk in Xinjiang, ich glaube, VW ist sehr froh, dieses Werk losgeworden zu sein. Man muss sagen, VW wurde ja mehr oder weniger und da befand sich VW ja schon inmitten dieser Abhängigkeit. VW wurde ja mehr oder weniger dazu gezwungen, dieses Werk in Xinjiang zu errichten. Also erzwungen in Anführungsstrichen. Das war ein Deal. Wenn sie in dieser Unruhe und dieser umstrittenen Region, wo Chinas Führung ganz klar die muslimische Minderheit unterdrückt, wenn VW dort auch ein Werk errichtet, dafür kriegen sie dann auch die Lizenz für 3 weitere Werke im lukrativen Ostteil des Landes, und darauf hatte sich China eingelassen. Das war letztendlich schon was Erpresserisches, aber VW ließ sich darauf ein und seitdem hat sich die Menschenrechtslage ja in Xinjiang nochmal dramatisch verschlechtert, und man muss sagen, dieses Werk war nie besonders profitträchtig. Also das hatte immer diese politische Komponente, weswegen dieses Werk da überhaupt existierte. Und man merkte schon auch im Zuge der zunehmenden Berichterstattung über die gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, dass VW da immer mehr rumeierte und inzwischen letztendlich froh ist, dieses Werk los zu sein.
Was mit den Menschen, den Uiguren, wie der Hörer gefragt hat?
Ja, das ist nicht so klar. Also man muss sagen, VW selbst konnte nie nachgewiesen werden, dass dort auch Zwangsarbeit stattfand. Aber wenn es um die Lieferketten ging, da war das dann schon nicht mehr so klar. Also auch gerade, wenn es um die chinesischen Zulieferer ging. Man muss dazu sagen, aber das betrifft sämtliche Werke, VW-Werke in China. Auch die können nicht 1:1 nachweisen in den Lieferketten, ob in irgendeiner Lieferkette nicht irgendwie doch auch Zwangsarbeit vonstatten ging. Also insofern, dieses Dilemma bleibt vorhanden. Ich glaube, den Menschen in Xinjiang selbst, denen ist den war auch nicht besonders geholfen, als es dieses Werk gab, weil so dermaßen, hat nie viel Profit eingebracht, es hat auch nie viel Arbeitsplätze geschaffen in Xinjiang selbst. Insofern, ich denke mir, zumindest die Uiguren, die besonders dort Leid erleben in Xinjiang, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass da ein westliches Unternehmen nicht weiter mit der chinesischen Staatsführung dort kooperiert, wie das bislang der Fall war.
Wie sieht es aus mit dem Gesellschaftsmodell, was der Hörer angesprochen hat? Ist das ein Vorbildmodell, wie es dort läuft, oder wie kann man das einordnen?
Ja, da gibt es natürlich auch ein paar neue Trends. Die jungen Chinesen sind auch nicht mehr so unglaublich fleißig, jedenfalls nicht in der Masse und so. Jedenfalls in dem Maße, wie man das jetzt ein bisschen pauschal sagen kann. Wir reden von einem sehr großen Land mit sehr vielen Subkulturen und so weiter. Aber viele junge Chinesen entziehen sich diesem Leistungsdruck auch. Es gibt da den Trend des Flachliegens, Tangping, der bedeutet, man versucht nicht nur 20 Stunden am Tag zu arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern man kommt mit wenig aus und verbringt viel Zeit zu Hause. Also dort die jüngere Generation hat auch ihre Eigenheiten. Das mit dem Fleiß, der Wissbegier, das können wir, glaube ich, in unbegrenztem Maße bestätigen, dass das lange Zeit der Fall war, und das hat sicherlich sehr zu Chinas Aufstieg beigetragen, dass China diese fantastisches Reservoir an Arbeitskräften hatte, die sich wirklich sehr viel Mühe gegeben haben. Aber auch dort gibt es in China Veränderungen, und ich würde jetzt keinesfalls sagen, ein System ist dem anderen überlegen. Es gibt auch in Deutschland sehr viele, auch junge Leute, die sich wahnsinnig anstrengen im Job. Ich würde sagen, langfristig gesehen nimmt es sich nichts, und Gesellschaften, die sich entwickeln und reich werden, nehmen ein bisschen ähnliche Wege hin dazu, dass die Leute sich nicht mehr so abrackern wollen.
Also vielleicht eine kurze Anmerkung noch dazu. Ja. Diese Wissbegierigkeit, die China Chinas Wirtschaftsentwicklung doch in massivem Ausmaß ausmacht, da haben sich die Chinesen ja lange Zeit die Deutschen zum Vorbild genommen. Also die deutsche Ingenieurskunst, die deutschen Technologien, dass schon in Deutschland Kinder schon mit Kosmoskästen beschenkt werden und Technologiebaukästen und so weiter. Das fanden die Chinesen an den Deutschen lange Zeit so toll. Vielleicht ist das auch in Deutschland so ein bisschen verloren gegangen. Auch vielleicht auch die Wertschätzung für dieses Tüftel, was die Chinesen recht erfolgreich in ihr Gesellschaftssystem aufgenommen haben.
Also nochmal der Begriff für Work-Life-Balance, falls das vorhin untergegangen sein sollte. Flachlegen haben wir da gehört.
Genau.
Tanping, so habe ich mir das notiert.
Genau.
Das ist also auch eine Möglichkeit, um ganz entspannt weiterzukommen. Sie hören SR Kultur mit Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck heute zum Thema China. Eine weitere Frage.
Wie ist der aktuelle Stand bei der neuen Seidenstraße und welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich damit für Deutschland und Europa?
Also ein ganz großes Thema, das wir vielleicht jetzt nicht ganz ausführlich behandeln, aber dann doch vielleicht den aktuellen Stand mal schildern.
Der aktuelle Stand ist, dass China die Seidenstraßenaktivitäten etwas zurückfährt. Die waren ja sehr teuer. Wir haben zwar davon geredet, dass im Wesentlichen Kredite vergeben wurden, aber diese Kredite muss man auch erstmal aufbringen als China. Und vieles wird halt auch nicht zurückgezahlt. Und um Imageschäden zu vermeiden, verzichtet China dann auch in vielen Fällen auf die Rückzahlung. Und das alles fiel jetzt auf ein innenpolitisches Klima in China, wo die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch war. 18% ist da so mal eine Hausnummer. Das ist natürlich ein irrer Wert, und die Leute gefragt haben, warum finanzieren wir Sachen in anderen Weltgegenden, wenn es hier zu Hause nicht rund läuft, unser Immobilienmarkt abgestürzt ist und das Wachstum schwächelt. Und in diesem Umfeld gibt China jetzt deutlich weniger Geld aus, hat aber die diplomatischen Aktivitäten ungeachtet dessen weiter sehr hochgefahren und, glaube ich, macht es jetzt etwas gezielter, strategischer. Also die Eröffnung eines ganz großen Hafens in Peru ist jetzt so ein Beispiel dafür, dass da durchaus noch einiges läuft. Die Seidenstraße ist also weiterhin ein aktives Projekt. China gibt nicht mehr ganz diese Milliardensummen aus, und es ist einfach von der Größenordnung her was ganz anderes als die EU mit ihrer Konkurrenzinitiative Global Gateway aufbringt. Nichtsdestotrotz bleibt es so, China schafft sich mit diesen Aktivitäten viele Freunde im globalen Süden.
Belt Road Initiative, so heißt es im Englischen, die neue Seidenstraße, die Initiative, die ja nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser eben vor allen Dingen dann Korridore schaffen möchte. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang noch von Gerd Fuhrmann kommt, ist die Ansiedlung chinesischer Unternehmen in Deutschland oder Europa und die Abhängigkeit von den damit geschaffenen Arbeitsplätzen denn wirklich erstrebenswert? Ganz abgesehen von den Möglichkeiten der politischen Infiltration und Einflussnahme durch den Einparteienstaat? Fragezeichen.
Ja, ich glaube, man muss da sehr, sehr genau hinschauen. Also auch wer der Investor ist. Also ich glaube zum Beispiel, als es darum ging, einen Teil des Hamburger Hafens an ein chinesisches Unternehmen zu verkaufen, da ging es ja nicht darum, dass es nur irgendeine chinesische Reederei war, sondern das war die Staatsreederei, die im Auftrag der Regierung letztendlich dafür sorgt, weltweit Kontrolle über weltweite Häfen zu erlangen, also politisch konnotiert.
Costco,
genau. Aber nichtsdestotrotz, es gibt viele Bereiche, da kommen wir gar nicht drum herum. Und es ist tatsächlich dann auch wünschenswert, wenn chinesische Investoren auch nach Europa kommen. Also Beispiel Automobilindustrie. In der Autoindustrie in der Transformation hinken die Deutschen, die so lange führend waren im Autosegment, inzwischen so dermaßen hinterher, also vor allem in diesen Kerntechnologien, nämlich wenn es um Batterie geht, wenn es um Software geht, da bleibt VW fast gar keine andere Möglichkeit, als da jetzt auf chinesische Kooperationspartner zu setzen. Das ist an und für sich auch überhaupt nicht verwerflich, weil das hat ja VW letztendlich jahrzehntelang, das haben die Chinesen ja auch mit VW gemacht. Also VW hatte ja auch in China immer Kooperationspartner. Nur was sich jetzt verändert hat, ist, während lange Zeit halt die chinesischen Partner auf die Deutschen heraufschauten, muss man jetzt wahrscheinlich umdenken und auch ein bisschen schauen, dass man jetzt von den Chinesen jede Menge lernen kann, gerade was im Technologiesegment ist. Also wie gesagt, man muss genau hinschauen. Es gibt aber Bereiche, wo es wirklich wünschenswert ist, wenn man da auch gezielt um chinesische Investoren nach Deutschland lockt. Und nicht zuletzt, also wenn es jetzt darum geht, um Werksschließungen von VW in Zwickau oder in Emden, weil die alle überhaupt nicht mehr profitabel sind, die eigentlich jetzt schon in E-Auto-Werke transformiert werden. Da wäre es sogar wahrscheinlich die beste Lösung, wenn man da jetzt bittet, einen chinesischen Investor zu finden, der da einsteigt. Nicht zuletzt, um da jetzt auch technologischen Know-how von chinesischer Seite zu erlangen.
Man muss ja auch zwischen Investitionen und Investitionen unterscheiden. Es gibt ja Investitionen in der Form, dass man ein deutsches Unternehmen kauft. Das ist sicherlich nicht so wünschenswert, weil Deutschland damit etwas ein bisschen in einem gewissen Sinne an China verliert. Dann gibt es Investitionen auf der grünen Wiese. Ein chinesischer Investor baut ein eigenes Werk, was vorher nicht da war, oder übernimmt ein Werk, was ansonsten geschlossen werden würde, wo die Arbeitsplätze in der Region verloren gehen würden. Und die zweite Sorte Investitionen, also wo was Neues geschaffen wird und nicht weggekauft wird, das ist sehr wünschenswert. Und da, wenn das auch chinesische Privatunternehmen sind, ist das Risiko einer zusätzlichen Einflussnahme jetzt nicht so groß. Die Einflussnahme findet ja statt und da muss unsere Gesellschaft generell viel resilienter werden. Aber das ist ein ganz eigenes Fass.
Da haben wir auch im Saarland aktuell ganz schöne Bewegungen in dieser Richtung und genau mit dieser Frage. Wir haben eine weitere Frage hier bei SR Kultur an Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck.
Die Autoren stellen die Verlässlichkeit der chinesischen Führung in Frage. Verlässlichkeit ist meines Erachtens ein Pfeiler der Zusammenarbeit. Wie kann eine solche erfolgen, wenn der Pfeiler fehlt?
Tja, also das muss man immer wieder hart aushandeln. Und vielleicht war das auch eine der Fehler auch der vergangenen Jahrzehnte, dass man von deutscher oder auch insgesamt von westlicher Seite immer gedacht hatte, man hatte immer harte Vertragsverhandlungen mit der chinesischen Seite geführt, mit chinesischen Unternehmen. Und dann, wenn die Verträge unterzeichnet waren, dann dachte man, damit ist ja alles besiegelt und dann kann man jetzt loslegen. Das stimmte im Prinzip auch. Aber aus chinesischer Sicht sind einmal unterzeichnete Verträge sind dann noch nicht zu Ende ausgehandelt, sondern man handelt immer weiter. Und das hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn man jetzt zurückblickt, von deutscher Seite etwas vernachlässigt. Das ist aber Praxis in China. Viele der deutschen Unternehmen, die dann doch auch viele Jahre Erfahrung in China gesammelt haben, haben das dann auch irgendwann verstanden und wissen, also mit China muss man laufend, mit der chinesischen Seite muss man laufend hart verhandeln. Und insofern glaube ich, wenn man das verinnerlicht, wird das auch künftig möglich sein. Also zumindest auf so Unternehmensebene. Was den chinesischen Staat anbelangt, da muss man sagen, klar, je stärker, je mächtiger die chinesische Führung wird, desto schwieriger wird der Verhandlungsspielraum dann der anderen Seite, also der westlichen Seite. Und da muss man, glaube ich, auch umdenken. Ich glaube, wenn VW damals schon, wenn es in Europa damals schon das Lieferkettengesetz gegeben hätte, dann hätte VW sich nie darauf einlassen müssen, ein Werk in diesem eben erwähnten in Xinjiang errichten zu müssen. Weil dann hätte VW einfach sagen können, wir haben hier europäische Lieferkettengesetzgebung, wenn wir können das dann nicht bewerkstelligen, wenn wir dieses Werk in Xinjiang erreichen. Sie müssen sich an Brüssel oder Berlin wenden.
Also nicht nur bei VW, Siemens, BASF sind auch so zwei, die auftauchen in Ihrem Buch immer häufiger. Also die ganz Großen müssten sich auch unterordnen der EU praktisch. Also dass man da eine gemeinsame Linie fährt.
Und vor allem, wenn es um, wenn der chinesische Staat sich in Verhandlungen einmischt, dann heißt es natürlich auf der anderen Seite auch, dass sich hier Regierungen einzuschalten haben, um da hart zu verhandeln. Das kann man dann selbst großen DAX-Unternehmen, den Vorständen nicht allein überlassen, weil der Gegenplayer, der ist dann einfach zu mächtig, weil das ist dann der chinesische Staat.
Eine weitere Frage.
Danke. Ich wollte fragen, inwieweit werden bei den Geschäften mit China erstens die Forderungen der Verwendung erneuerbarer Energien berücksichtigt? Und zweitens, wie löst man das Problem der immer stärkeren Umweltverschmutzung, da in China ja ganz andere Gesetze gelten als hier?
Ja, die Frage des Klimaschutzes der importierten Produkte, da zeichnet sich eine europäische Lösung ab. Es gibt eine europäische Carbon-Grenzausgleichsrichtlinie, CBAM, ein Mechanismus, der die CO2-Emissionen in anderen Ländern bei Importen nach Deutschland besteuert. Und das ist etwas, was vor allem China betrifft als einem der größten Handelspartner der EU. Nun ist es tatsächlich so, dass China im Bereich Umweltschutz und Klimaschutz sehr viel tut. China kommt aus einer sehr ungünstigen Position her. Der Strom kam fast nur aus Kohle. Und wir sehen ja auch in Deutschland, wie schwer so eine Transformation ist und dass sie manchmal etwas länger dauern kann, als man sich das wünschen würde. Aber wahrscheinlich ist der Höhepunkt der Kohleverbrennung in China im vergangenen Jahr bereits überschritten worden. China baut in vielen Bereichen zum Beispiel pro Jahr ungefähr so viel Solarkapazität zu, wie Deutschland überhaupt hat. Derzeit. Also da passiert schon einiges. Die Städte sind sauber geworden. Wir beide, Felix und ich, haben das in unserer Zeit in Peking erlebt, wie die Luft sauber geworden ist. In unseren ersten Jahren dort konnte man das, was da Luft genannt wurde, überhaupt nicht atmen. Man hat sich da nach Hause zurückgezogen, die Fenster abgedichtet und so Luftreiniger laufen lassen, um sich keine schlimmen Lungenkrankheiten zu holen. Und zum Schluss hatte man blauen Himmel, weil es Peking gelungen ist, die schmutzige Industrie zu schließen, für Filter an den Kohlekraftwerken zu sorgen und so weiter. Also China macht einiges und es gibt auch diesen europäischen Mechanismus, um dafür zu sorgen, dass der Wettbewerbsvorteil, den China durch die Verbrennung von jetzt natürlich auch viel günstigem russischem Gas und Öl hat, dass der an der Grenze kompensiert wird. Nun muss man sagen, viele Industriebetriebe hassen diesen Klimagrenzausgleichsmechanismus, weil er halt tatsächlich auch Importe verteuert und weil er teilweise zu sehr viel Bürokratie führt, weil man nachweisen muss. Wo kommt das in China her? Wie viel CO2 wurde dafür ausgestoßen? Ich persönlich halte es für ein grundsätzlich sinnvolles Instrument, was in der Ausgestaltung aber vielleicht etwas bürokratisch geraten ist.
Eine weitere Frage, die sich daran anschließt, von Dietrich Anselm. Wie stark sind denn noch die alten Denkweisen Dao dort verbreitet? Können wir davon was lernen? Schreibt Dietrich Strohmeier.
War das Dao im Sinne von Taoismus?
Genau.
Ja. Ja, also der Daoismus selbst als Religion ist ziemlich tot, muss man sagen. Es gibt die daoistischen Tempel noch, aber es ist jetzt nicht so, dass sich jemand wie in der alten Zeit einen daoistischen Priester bestellt, der dann die Fuchsgeister austreibt. Im Denken verwurzelt ist es natürlich noch. Vielleicht kann man das ein bisschen damit vergleichen, dass das Christentum, was jetzt mit dem Kirchenbesuch am Sonntag angeht, dass es da vielleicht in Deutschland auch nicht so gut steht, aber dass, wenn jemand zum Beispiel an Barmherzigkeit appelliert, dass er da auch in Deutschland durchaus noch gute Chancen hat, dass das auf offene Ohren stößt. Der Daoismus als Philosophie Laozi sagt ja, man soll sich auf eins konzentrieren und vieles von diesem strategischen Denken, was wir da genannt haben, 36 Strategeme, Sun Tzu und so weiter, hat auch starke daoistische Einflüsse. Also es ist noch da, es ist auf jeden Fall interessant, sich damit zu beschäftigen. Ich würde aber sagen, es ist jetzt nicht essentiell, dass man seinen Laozi lesen muss, bevor man mit China Geschäfte machen kann.
Eine weitere Frage.
Wäre in China so etwas möglich wie unser Lieferkettengesetz? Und welche Vorteile hat China zurzeit durch seine eher robuste Art in diesen Dingen? Und zweite Frage, wie geht China um mit der drohenden Überalterung seiner Gesellschaft?
Also, die Umsetzung des Lieferkettengesetzes, wie man das jetzt in Europa vorhat, das in China 1:1 umzusetzen, das ist sehr, sehr schwierig, weil es in China eben nicht diese unabhängigen Institutionen gibt, die das dann auch unabhängig überprüfen können. Das muss man einfach erstmal so festhalten. Nichtsdestotrotz halte ich das Gesetz dennoch auch im Umgang mit China für richtig, weil das setzt ja Unternehmen durchaus in Zugzwang, und zwar nicht nur die europäischen Unternehmen, sondern auch die chinesischen Unternehmen, da zumindest dafür zu sorgen, dass es eine Einhaltung vonstatten geht. Auch wenn das hundertprozentig sicherlich nie klappen wird. Auch chinesische Unternehmen sind inzwischen bemüht, die mit Europäern Geschäfte machen oder nach Europa liefern, sich auf dieses Lieferkettengesetz einzulassen. Also ganz unnütz ist dieses Gesetz nicht. Die zweite Frage, da ging es um
die Überalterung der Gesellschaft.
Ach, die Überalterung der Gesellschaft. Ja, das ist natürlich ein sehr heftiges Problem. Das ist China natürlich durchaus bewusst, weil so abrupt wie China vor 35 Jahren die Ein-Kind-Politik eingeführt hat, so klar war den Chinesen, dass das halt irgendwann diese Bombe halt auch platzen wird, und zwar viel, viel vehementer als hier in Deutschland, wo wir auch ein demografisches Problem haben, aber wo das natürlich doch etwas smoother vonstatten geht als in China. Das Problem ist, deswegen war ja in China geraumer Zeit viele der entwicklungspolitischen Programme und der wirtschaftspolitischen Programme genau darauf ausgerichtet, so viel Wohlstand zu schaffen, um einen Sozialstaat aufbauen zu können, um genau dieses Problem aufzufangen. Das Problem ist, man hat sich doch um einige Jahre vertan. Man dachte, das wird irgendwann so um 2030 vor allem zum Tragen kommen. Und das hat jetzt im Grunde schon Ende der 10er Jahre alles begonnen. Und da war man unvorbereitet. Und das erklärt auch viele der Krisen, die China jetzt, der wirtschaftlichen Krisen, die China jetzt hat. Zum Beispiel die geplatzte Immobilienblase. Aber auch, dass natürlich das Wachstum, was Chinas Wirtschaft ja lange Zeit ausgemacht hat, diese horrenden Wachstumsraten, dass die inzwischen doch sehr massiv zurückgegangen sind. Und nicht zuletzt, dass China jetzt sich auch in einem deflationären Staat befindet, ähnlich wie in Japan nach der geplatzten Blase Ende der 80er Jahre. Nur dass das in China jetzt alles noch viel heftiger sich auswirkt. Und das hat wiederum natürlich auch unmittelbar Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, weil wir sind nun mal, oder China ist nun mal einer unserer wichtigsten Wirtschaftspartner. Also wenn es China wirtschaftlich schlecht geht, geht es halt auch Deutschland schlecht.
Evelyn Nell aus Saarbrücken, noch eine Frage in diesem Zusammenhang zur Ein-Kind-Politik. Wie gestaltet sich denn dann die Versorgung gerade der Rentner aus der Zeit der Bevölkerungsexplosion bezüglich Einkünften, Pflege beispielsweise jetzt im Alter, wenn so wenig nachkommt?
Ja, also es ist ein Riesenproblem. Es heißt nämlich, dass jetzt ein arbeitendes Ehepaar im Grunde für 4-8 Großeltern mit zu sorgen haben. Das können natürlich viele auch gar nicht sich nicht mehr leisten. Also es gibt dann ja auf ein Großeltern-Ehepaar gibt es dann ja nur Sohn, Schwiegertochter und noch darunter ein Enkelkind, die sich darum kümmern kann. Also es ist nicht gelöst, dieses Problem. Also die Auswirkungen sind massiv. Man muss aber zugleich sagen, es ist das subjektive Empfinden ist natürlich geht's vielen chinesischen Haushalten finanziell, wirtschaftlich viel besser als vor 30, 40 Jahren. Und insofern, also gerade die alte Generation ist natürlich ohnehin immer schon sehr viel Leid geplagt. Dann hatten sie jetzt mal bessere Jahre und jetzt merken sie, jetzt im hohen Alter reicht vieles nicht. Wie gesagt, das Problem ist nicht gelöst.
Eine weitere Frage noch.
Wieso ist die chinesische Bevölkerung scheinbar nicht an Demokratie interessiert?
Das wissen wir gar nicht, weil es gibt ja keine Meinungsumfragen in China, die das mal abfragen würden. Ich denke schon, die chinesische Bevölkerung ist an Demokratie interessiert. Und hier kommt aber quasi der Catch. Und das ist, dass China glaubt, sich in einer Demokratie zu befinden. Chinas Propaganda sagt dem Volk, dass China sich in einer besonderen Form der Demokratie befindet, nämlich in der prozeduralen Volksdemokratie chinesischen Typs. Und diese wird, und zwar mit großem Erfolg, als überlegen dargestellt, also den westlichen Demokratien überlegen dargestellt. Demokratie wird dort assoziiert mit Amerika. Und Amerika, das ist jetzt Donald Trump, das ist jetzt sehr viel Chaos. Das ist, ständig werden Leute erschossen. Und diese Verbindung hat die Propaganda hergestellt. Also Demokratie, parlamentarische Demokratie westlicher Art. Das ist Chaos, das ist Ineffizienz, das ist wahnsinnige Milliardäre kommen an die Macht. Und da stellt sich China als wesentlich würdevoller und organisierter dar. Eine bestimmte Minderheit wird jetzt ganz bestimmt daran interessiert sein, echte Freiheit zu erlangen und Demokratie einzuführen. Das wissen wir sicher, weil wir mit diesen Leuten auch sprechen und gesprochen haben. Ob jetzt die breite Masse tatsächlich dafür wäre, von heute auf morgen Demokratie in westlichem Stil einzuführen, ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Niemand weiß auch, wie gut das Ergebnis dann tatsächlich wäre. Aber das ist quasi so eine der ganz großen ungelösten Fragen. Und ich bin auch gespannt, was die Zukunft da bringen wird. Ob es irgendwann ein großes Aufbegehren gegen dieses unmenschliche Regime gibt oder ob es sich so wie geplant auf absehbare Zeit an der Macht hält, keiner weiß es.
Eine weitere Frage noch.
Wie sehen die Autoren des Buches die Welt im Jahr etwa 2040 aufgrund der im Buch gemachten Feststellungen?
Auch nochmal Glaskugel.
Ja, also ich wurde immer wieder die Frage gestellt, wo sehe ich China 2050? Und da sage ich, ich kann es nicht sagen. Also ein solches autoritäres System wie China ist, das mag momentan wahnsinnig stabil sein. Das ist es natürlich im Kern nicht, weil auch ein Xi Jinping muss ja immer damit rechnen, dass er von irgendeiner, teilweise auch intern irgendwie gestürzt wird und dann muss er um sein Leben fürchten. Und was danach kommt, das ist dann völlig offen, weil es eben ja kein geordnetes System ist, wie dann der Machtübergang dann auch vonstatten ging. Das war durchaus der Versuch unter Deng Xiaoping, das zu machen, unter chinesischen, unter kommunistischen Vorzeichen. Aber Xi Jinping hat damit aufgeräumt. Eine Doktrin war, geh nie gegen deine Vorgänger vor, die Deng Xiaoping vorgegeben hat. Damit hat Xi Jinping gebrochen. Also wenn er jetzt freiwillig abtreten würde, müsste er auch um seinen Kopf fürchten. Deswegen, ich würde jetzt sagen, in den nächsten Jahren ist China ein sehr stabiles System, was bis 2040 oder 2050 ist. Da mag ich keine Prognose wagen. Nichtsdestotrotz, was die technologische und die Wirtschaftsentwicklung betrifft, da glaube ich, das wird Also klar, es gibt immer irgendwelche unerwarteten Ereignisse, aber dafür, da ist man von auszugehen, da wird China auch die USA eingeholt haben, weil so dermaßen viel in Wissen, in Bildung, in Technologie reingesteckt wird, investiert wird und dort auch inzwischen so viel von passiert. Und das ist ja genau auch der Grund, warum die Amerikaner so alarmiert sind, viel alarmierter als die Europäer und da jetzt versuchen mitzuhalten und da deswegen auch in China den großen Rivalen sehen und nicht in Russland.
Also ganz kurz am Schluss noch, auch für Deutschland, ganz klar, Schuldenbremse, so ein Denken funktioniert nicht mehr.
Nein, absolut nicht. Also die Schuldenbremse ist die große Blockade, um letztendlich mit China mitzuhalten.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an die Autoren Felix Lee und Finn Meyer-Kuckuck. Heute China, Auswege aus einem Dilemma. Das war unser Thema. Und das Buch ist erschienen im CH Links Verlag. 256 Seiten für 22 Euro. Ihnen beiden vielen, vielen Dank fürs Fragen beantworten und alles Gute.
Danke Ihnen.
Ja, ciao.
Je ein Buch heute an Andreas Schell aus Neunkirchen, André Bernhard aus Saarbrücken und Hans-Georg Latz auch aus Neunkirchen. Allen anderen natürlich auch vielen Dank fürs Mitmachen. Informationen zur Sendung finden Sie wie den Podcast auch in der ARD Audiothek im Laufe des Vormittags und auf srkultur.de. Nächste Woche Fragen an die Autorin Gabriela Beck. Ihr Thema, wie wir wohnen wollen, was unsere Städte brauchen, um wieder lebenswert zu werden. Städte, die uns Zeit und Nerven kosten und häufig wirken, als wären sie nicht für Menschen gemacht. Gibt es jede Menge Probleme, die es zu lösen gilt. Wie also sieht der Bauplan für den Wandel aus? Weiter so funktioniert nicht mehr, aber darin sieht die Autorin Gabriela Beck auch eine Chance. Sprechen wir drüber und fragen wir Sie nächsten Sonntag hier bei SR Kultur Fragen an die Autorin. Wenn Sie sich schon mal ein klein bisschen vorbereiten wollen, auf srkultur.de finden Sie die Informationen zur Sendung und wie Sie Ihre Fragen vor allen Dingen auch loswerden können, schon im Vorfeld. Tun Sie das gerne. Ich freue mich drauf. Nächste Woche dann hier bei SR Kultur, Sonntag 9:04. Für heute sagt Tschüss, Jochen Marmitt. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Wir empfehlen passend zum heutigen Thema den Podcast Welt macht China. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen Korrespondenten und Korrespondentinnen und China-Experten schauen nicht nur von außen auf das Land, sondern tief hinein. Mit Hintergründen, Analysen, Stimmen und auch einem Blick auf Klischees und Vorurteile, die es in Deutschland eventuell gibt. Joyce Lee und Steffen Wurzel moderieren Welt macht China. Alle Folgen in der ARD Audiothek.